Hello, hello, hello. Ich versuche heute mal wieder ein bisschen gute Laune zu verbreiten, was bei dem Ergebnis gegen Arsenal im North London Derby leider nicht, ja, eigentlich nicht gegeben ist. Aber wir versuchen es trotzdem. Ich habe heute an meiner Seite nicht David, nicht Max. David hat keine Zeit. Max ist leider krank. Gute Besserung an der Stelle. Aber ich habe einen Gast, und zwar, hi, Paul.
Hi.
Du bist ein, sagen wir mal, sehr aktiver Twitterer. Nee, es ist jetzt übertrieben, aber wir kennen uns über Twitter. Genau. Ich habe davor, ja, ein paar Wochen habe ich mal gefragt, ob jemand Lust hat, mal im Podcast dabei zu sein. Du hast gesagt, du wärst es gerne, und ich habe dir das North London Derby vorgeschlagen. Hast du dich gefreut, dass es das Spiel ist, oder hattest du ein bisschen Sorge? Hättest du lieber Southampton daheim gehabt oder so?
Also ich muss ehrlich gestehen, die Szenerie mit North London Derby war natürlich, ich habe mich drauf gefreut, ist natürlich das größte Spiel, was du ligatechnisch bieten kannst. Darauf habe ich mich schon gefreut, aber ich kann dir auch ehrlich sagen, wäre es ein Southampton oder ein Everton oder so gewesen, da wären wir jetzt wahrscheinlich mit einer positiveren Stimmung reingestartet.
Wahrscheinlich, ja. Dann spielen wir am Wochenende gegen Everton. Vielleicht läuft das ja ganz gut.
Ich hoffe.
Wäre ein bisschen traurig, wenn nicht, denn das Spiel musst du einfach gewinnen. Mhm. Weil sonst wird es irgendwann dann doch ein bisschen arg peinlich. Wir sind aktuell 13.
Ja,
und wir könnten heute... Spielt Man United heute noch?
Boah, da fragst du mich was. Ich bin in den aktuellen Spielplänen tatsächlich gar nicht drin.
Das sind immer so Sachen, die fallen mir dann mitten im Podcast ein. Auf jeden Fall haben sie im Spiel weniger als wir. Darauf wollte ich hinaus. Und sie könnten theoretisch an uns vorbeiziehen, und dann wären wir 14.
Toll.
Das wäre ein bisschen arg schlimm. Dementsprechend wäre es ganz gut, wenn wir gegen Everton gewinnen. Aber erstmal zu den aktuellen Themen. Die Spurs verlieren auswärts mit 2:1 bei Arsenal, mit einer bodenlosen ersten Hälfte. Ich glaube, anders kann man es leider nicht formulieren. Die zweite Hälfte war ein bisschen besser. Nicht richtig gut, aber zumindest hat man am Spiel teilgenommen. In der ersten Halbzeit hatte Arsenal das Spiel komplett unter Kontrolle. Also wirklich, die Zahlen sind zwar noch vergleichsweise human, aber es hat sich wie 90% Ballbesitz angefühlt. Man ist gar nicht aus der eigenen Hälfte rausgekommen. Und ja, war wirklich völlig überfordert. Man geht dann tatsächlich 1:0 in Führung. Aber sagen wir mal, verdient war das zu dem Zeitpunkt nicht.
Nee, auf gar keinen Fall.
Ich glaube, es war der erste Torschuss des Spurs, das 1:0. Direkt davor, also kurz davor war diese große Chance für Solanke nach einer fantastischen Reingabe von Chad Spence mit dem rechten Außenriss. Da klärt Gabriel aber leider herausragend gut, der leider wieder auch Man of the Match war. Es gibt ein paar Arsenal-Spieler, bei denen, weißt du, die finde ich nicht so schlimm. Die sind mir egal. Das sind so kein Bukayo Saka. Ist jetzt, habe jetzt keinen großen Hass gegen ihn. Ich habe auch nichts gegen Martinelli und nicht mal unbedingt was gegen Ödegaard, aber so ein paar Spieler kotzen mich an, und Gabriel ist einer davon.
Und ja, 100%.
Und es macht mich wahnsinnig, dass ausgerechnet er dann wirklich im North London Derby immer nochmal über sich hinauswächst. Sowieso ein sehr guter Innenverteidiger, das steht außer Frage, aber ja, war wieder. Das macht das 1:1, dann später noch zu dem Tor kommen wir noch. Ist aber wirklich defensiv auch wieder sehr gut. Im Gegensatz zu unseren Innenverteidigern, beziehungsweise Archie Gray, wieder. Ja, sehr gut. Aber Radu Dragosin, sagen wir mal, ich formuliere es mal so, ich werde nicht wirklich warm mit ihm. Wie stehst du denn zu ihm?
Also ich bin seit Anfang an, ich bin, also ich muss korrigieren, ich war ein sehr großer Dragosin-Fan. Ich finde immer noch 1 gegen 1 ein fantastischer Verteidiger. Ich dachte erst, also gut, dass die Ballspielfähigkeit da ein bisschen zu wünschen übrig lässt, das war von vorhinein klar. Der kann Romero nicht 1-1 ersetzen, wenn er mal verletzt ist, wie jetzt gerade. Aber vom Ding her war ich eigentlich immer voller guter Dinge, wenn der Mann gestartet ist. Aber ich muss fairerweise sagen, gestern hat er mich in die Weißglut getrieben.
Also ich meine, Cuti Romero am Ball zu ersetzen ist sowieso super schwierig. Ja. Er ist mal locker Top 5 der Innenverteidiger weltweit am Ball. Wunderbar. Er hat in der Spielzeit definitiv defensiv Schwächen offenbart, beziehungsweise nicht gut performt. Deutlich unter dem Niveau der vergangenen Saison, aber am Ball ist er einfach Weltklasse. Dementsprechend natürlich kannst du ihn nicht 1-1 ersetzen, aber für alle, die es mal visuell sehen wollen, guckt euch mal das FBref-Profil von Christian Romero an und dann das von Dragosin. Am Ball wirklich Weltenunterschied.
Ja, das sind wirklich Welten.
Und sagst du schon, prinzipiell kein schlechter Boxdefender, aber im Spielaufbau schränkst du dich mit ihm einfach massiv ein. Ich habe gestern aus Frust irgendwann getwittert, Dragosin, Porro und Brandon Johnson, das Possession-Bermuda-Dreieck. Ja. Also es ist wirklich, es war ganz schlimm. Ich kann Porro und Johnson ja gewisse Dinge abgewinnen. Also ich meine, Porro ist on this day wirklich herausragend gut. Ja. Und Johnson ist ein sehr guter Abschlussspieler. Aber alle drei haben so ihre Probleme auf unterschiedliche Art und Weise in der Ballbehauptung. Porro ist jemand, der ein bisschen zu häufig versucht, wirklich Dinge zu kreieren und nicht, also er sollte mal versuchen, ein bisschen einfache Bälle zu spielen, wenn er ballert den Ball, und das war auch gestern der Fall, regelmäßig einfach nach vorne. Das macht Dragosin auch, aber bei Dragosin denke ich mir, ja gut, du kannst du halt auch nicht anders. Aber bei Porro denke ich mir, du kannst doch den simplen Ball spielen, mach es doch auch irgendwann mal. Mhm. Und Brandon Johnson ist halt in der Ball-Retention einfach nicht gut. Und dass die drei in Kombination mit Kulusevski, der ja leider auch nicht, also wirklich nicht gut performt hat, den merkt man auch wirklich an, der ist einfach komplett platt.
Ja.
Und diese 3 bis 4 dann mit Kulusevski haben halt gestern wirklich, die mich in Wahnsinn getrieben. Und ja, war furchtbar. Also war furchtbar anzusehen, du konntest Kulusevski auch nicht rausnehmen, weil für wen? Sind ja alle verletzt. Weil Bissouma und Saar wurden ja zur Halbzeit schon runtergenommen nach dieser wirklich, wirklich Nicht-Performance. Und dann hattest du fürs offensive Mittelfeld halt keinen Spieler mehr. Also ich meine, sonst könntest du da vielleicht Odo Bär bringen, der zumindest ein halbwegs ähnliches Profil noch mitbringt, der ähnlich ballsicher ist, wenn er sicherlich auf den Flügeln noch besser aufgehoben ist. Aber du hattest keine Option, den runterzunehmen, und dann spielt Kulusevski mal wieder durch, der ja unter der Woche gegen Tamworth auch schon spielen musste, weil wir gegen den 19. der 5. Liga es nicht schaffen, in der regulären Spielzeit zu gewinnen. Auch bravo an der Stelle an die Mannschaft. Ja, keine Ahnung. Wie hast du das Tamworth-Spiel gesehen?
Ja, sicher.
Irgendwelche Kommentare dazu?
am liebsten nicht. Nee, aber also ich habe es natürlich geschaut. Ich war ein bisschen abgelenkt, weil ich dachte, also ich habe nebenbei irgendwas gezockt, glaube ich, oder ich habe irgendwas gemacht. Deswegen habe ich nicht ganz so drauf geachtet. Ich habe halt währenddessen, ich hatte das nur am zweiten Monitor halt offen, ohne Ton. Und dachte mir, ja, fünfte Liga, steht ganz weit unten. Ich dachte schon, ja, das wird ein Selbstläufer. Ja, guess what? War natürlich mal keiner. Also, ich weiß nicht, ich weiß gar nicht mehr, wie die ganzen Spieler von Tamworth hießen. Ich bin in den unteren Ligen gar nicht mehr so vertreten. Aber der Mann mit der Glatze, der hier ein Roulette aus dem Nichts gepult hat, die Kommentatoren haben ihn geliebt. Also, das war mein geheimer Man of the Match.
Ist er nicht sogar Man of the Match geworden?
Es kann sehr gut sein. Es kann sehr gut sein.
Ich habe nämlich irgendwie, also ich hab das die ersten 90 Minuten beziehungsweise die ersten 80 konnte ich nicht schauen. Da musste was nachdrehen und bin dann heimgekommen und dachte, also ich habe schon währenddessen immer wieder geguckt, so steht immer noch 0-0. Wollt ihr mich verarschen? Und ich war schon mit der Startaufstellung nicht zufrieden, weil ich habe so gehofft, ja, okay, wir schonen jetzt wirklich so viele Leute wie nur irgendwie möglich. Dragusin und Gray spielen nur eine Halbzeit, die wechseln sich untereinander ab. Die andere Position übernimmt Dorrington. In der Offensive werden wir ja wohl mit Werner, Lancashire und Young oder so irgendwie zurechtkommen. Die werden doch gegen Fünftligisten in der Lage sein zu gewinnen. Dann spielt Porro, Gray, Dragusin alle drei. Brandon Johnson spielt, Werner als Mittelstürmer. Und ich dachte mir so, okay das okay, er will das in der ersten Halbzeit zumachen. So, das war mein Ding. Steht es nach 45 Minuten 0-0? Steht es nach 70 Minuten 0-0? Steht es nach 80 Minuten 0-0? Und denke mir, okay, und dann muss er halt, weil wäre ja übertrieben peinlich, wenn du gegen Fünftligisten ausscheidest, muss er halt die ganzen Spieler bringen, die er schonen will. Sonny ist gekommen, Solanke ist gekommen, Porro hat durchgespielt, hat 120 Minuten durchgespielt. Und Kulusevski wurde auch eingewechselt. Man konnte das Spiel ja dann zumindest irgendwie über die Zeit bringen, aber war schon massiv peinlich. Und Kang, vielleicht hat man das im Arsenal-Spiel auch nochmal angemerkt, den Leuten, dass sie wieder keine Ruhe hatten, denn sowohl Solanke als auch Kulusevski waren nicht so gut wie sonst. Solanke mit einem Tor.
Ja.
Nur ins falsche Netz. Aber ja, keine Ahnung, ich so frustrierend die Partie auch eigentlich war, ich weiß nicht, ich kann mich nicht so richtig aufregen, ich weiß nicht, wie es dir geht.
Jetzt über das Arsenal-Spiel gestern.
Ja.
Ja, also ich muss auch fairerweise sagen, ich bin natürlich mit einer eher geknickten Einstellung da reingegangen, weil ich dachte natürlich, Arsenal, klar, die haben jetzt gerade aktuell nicht den besten Lauf gehabt, ich glaube 2 Spiele oder 3 nicht gewonnen. War schon klar, mit dem dezimierten Kader, mit dem ausgelaugten Kader vor allem, wirst du da mit ganz viel Glück einen Punkt mitkriegen. Also ich muss auch sagen, es hat mich im Endeffekt doch dann deutlich weniger aufgeregt, als ich es eigentlich angenommen habe.
Was nach der ersten Hälfte aber wirklich überraschend ist, weil die war wirklich richtig scheiße. die Arsenal hat uns komplett hinten reingedrückt. Wir haben kaum geschafft, uns irgendwie zu befreien. Kinski bisschen wackelig, also was heißt ein bisschen, die erste Hälfte war wackelig. Ja. Einmal spielt er den Ball zu spät ab und den grätscht Havertz ab, aber Kinski kann den glücklicherweise noch aufnehmen. Beim 2-1 können wir jetzt eigentlich mal kurz drüber sprechen. Den muss er eigentlich haben. Also ich würde mal behaupten, Vicario hat den Ball, der rutscht ihm durch. To be fair, das war auch eine Aneinanderreihung von Fehlern. Bissouma verliert da unfassbar unnötig im Mittelfeld den Ball. Und Bissouma ist wirklich ein absolutes Phänomen. Der war gegen Tamworth der wahrscheinlich beste Spieler auf dem Platz, was viele gesagt haben. Er war gegen Liverpool richtig, richtig gut. Und dann ist er gegen Arsenal halt wieder richtig furchtbar. Und dann ist halt die Frage, okay, was machst du mit ihm? Weil Honest Day ist er halt der defensive Mittelfeldspieler, den du haben willst.
Ja.
Aber wenn er dann halt regelmäßig in Spielen einfach nicht wirklich mitspielt oder halt für den Gegner spielt, dann ist das halt irgendwie, das ist so furchtbar frustrierend. Und ich bin ja mittlerweile eher an dem Punkt, an dem ich sage, im Notfall verkaufst sowohl Bentancur als auch Bissouma, je nachdem, wie du im nächsten Jahr den Kader planst. Mhm. Aber wenn man dann in der zweiten Hälfte sieht, wie viel besser Lucas Berrywal das auf der 6 macht, 18 Jahre alt, mit mehr Spielkontrolle, mit mehr Ruhe etc. als Bissouma, dann ist das schon ein bisschen so eine kleine Offenbarung.
Ja, bin ich eh nicht dabei. Also Bissouma, ich bin eigentlich wirklich ein riesen Bissouma-Fan. Aber wie du schon sagst, das ist bei ihm halt leider so ein Hit-or-Miss-Ding. Und letzter Zeit halt leider, vor allem in der Liga, mehr Miss als Hit. Wobei ich immer noch fest glaube, der Mann, also bis zu diesem Luton-Game, wo er wegen von Gelb-Rot runtergeflogen ist, das waren, glaube ich, wie viele Spiele hat er da gespielt? Wie viele waren das? 9 oder so?
Ungefähr 10 ungefähr, grob.
Ja, also bis dahin war das wirklich, also das war eine Performance, diese Spiele davor, die habe ich in meinem Leben gefühlt noch nicht gesehen. Also ja. Der war unplayable, das habe ich wirklich selten gesehen. Und danach ist der, ich weiß nicht, was passiert ist, aber der ist in so ein Formloch gefallen und aus dem kommt er halt auch leider wirklich viel zu selten nur noch raus.
Ja. Es ist... Ich meine, das ist natürlich viele der Spieler, die in der Frühphase der vergangenen Saison performt haben, die haben sich halt auch in den Rausch gespielt. Also James Maddison war ja auch komplett absurd in der Zeit. Der ist danach auch nie wieder auf das gleiche Niveau zurückgekommen. Er spielt eine gute Saison. Übrigens sehr überraschend, dass er nicht in der Startelf stand, fand ich.
Mhm.
Und da muss man, das ist auch der Punkt, wo ich dann eben, das sind so Dinge, die kannst du ähnlich natürlich ankreiden. So ist, war das die richtige Entscheidung, mit Bissouma, Saar und Berrywal in die erste Hälfte zu gehen, wenn du mit James Maddison jemanden hast, der jetzt in der Vergangenheit immer wieder bewiesen hat, dass er in großen Spielen dann halt doch performt. Der hat auch seine Formschwankungen, aber gegen Man City war er absurd gut.
Mhm.
Gegen Arsenal letzte Saison auswärts war er einer der besten Spieler auf dem Platz. Und habe ich mich schon gefragt, okay, warum startet er nicht? Klar, man hat jetzt die Idee war, okay, viel Physis reinbringen, aber das war für mich so ein bisschen scheinheilig fast schon, weil also offensichtlicherweise hat es ja nicht funktioniert. Also was die Füße, es hat dir wenig gebracht, wenn du irgendwie 10% Ballbesitz hattest am Ende. Und nicht, dass Maddison die eine herausragende zweite Hälfte gespielt hat, aber er hat trotzdem eindeutig geholfen, das Spiel zu kontrollieren, ein bisschen zu beruhigen. Und das können vor allem im Mittelfeld der Spurs eben, oder eigentlich grundsätzlich, das können wenig Spieler, das können eigentlich nur Romero, Maddison und tatsächlich Lucas Berrywal, vielleicht Archie Gray auch noch, aber den haben wir im Mittelfeld quasi noch gar nicht gesehen. Der hat in der Saison, also wurde als Mittelfeldspieler geholt und hat, glaube ich, bisher 90 Minuten auf der Position, wenn überhaupt. Wurde ein paar Mal eingewechselt.
Wenn überhaupt.
Das kann man nachgucken. Ich mache das mal so nebenbei auf Transfermarkt. Jetzt hört ihr wieder meine Tastatur für die, wie nennt man das? Okay, jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wenn Leute an Mikrofon reiben, wie nennt man das nochmal?
Boah, da fragst du mich was.
MSNA, nach keine Ahnung.
ASMR?
Genau, ASMR.
Ah, ach so, ja, machst du Tastatur in ASMR?
Genau. Kann man nach Positionen irgendwo sortieren? Defensives Mittelfeld. 17 Minuten diese Saison.
17?
Ja, 17 in der Premier League. Und er hat, glaube ich, auch mal 8er gespielt. Das gucken wir jetzt natürlich auch noch nach. Das rechnen wir dann zusammen.
Das ist auch geil.
Und noch 12 Minuten als 8er. Also stark. 29 Minuten als Mittelfeldspieler, der Rest als Außenverteidiger oder Innenverteidiger. That being said, er macht das herausragend.
Also ja, das muss man natürlich sagen.
Die zwei Spieler, also für mich die zwei besten Tottenham-Spieler gestern waren Lucas Berrywal und Archie Gray.
Mhm.
Beide 18 und das ist sehr peinlich. Also nicht für die beiden, das ist mega für die, aber für alle anderen ist das sehr peinlich.
Mhm.
Und ja.
Achso, ja, sorry. Vor allem, dass die in so einer Partie, in so einem Prestige-Duell dass sie es da schaffen, die besten Spieler auf dem Platz zu sein und der Rest halt in Anführungszeichen ihre Köpfe hängen lässt, ist halt, das sagt halt wirklich schon sehr viel über die aktuelle Form halt aus.
Definitiv. Und man muss sich mittlerweile wirklich die Frage stellen, wenn Cuti Romero und Micky van de Ven dann endlich mal wieder da sind, also endlich wieder fit sind, was spricht denn dagegen, dass die beiden im Mittelfeld ins Mittelfeld rücken und zwar wirklich in die Stammformation? Weil, also klar, wir haben da Archie Gray als Sechser noch nicht gesehen, fair, da muss er sich definitiv auch noch auch erst reinspielen, aber ich habe gestern auch gesagt, so, es spricht einfach nichts dafür, dass du in großen Spielen mittlerweile Ich Bissouma statt Lukas Perival spielen lässt, weil der macht das halt einfach mindestens genauso gut.
Ja.
Und wenn Archie Gray als Innenverteidiger so gut performt, also auf einer Position, die er davor noch nie gespielt hat, das hat er in der Vorbereitung der Saison das erste Mal gemacht. Ist nicht so, als wäre der irgendwie, hätte er das auch schon in der Jugend regelmäßig gemacht, sondern das spielt er zum ersten Mal und ist da ein sehr ordentlicher Premier League-Spieler. Warum sollte er nicht auf seiner Stammposition dann nicht noch viel besser sein? Die Frage muss man sich dann halt stellen. Und wie gesagt, so ist eben Leute wie Bissouma, Bentancur, der jetzt wieder mit einer Kopfnuss und mit einer Gehirnerschütterung dann noch ein paar Wochen ausfällt. Und eben auch zum gewissen Grund Papessar, die müssen sich halt schon Gedanken machen, denn schlechter werden die beiden sicherlich nicht, also die beiden 18-Jährigen.
Nee, sicher nicht. Also ich sehe auch realistisch gesehen, sehe ich auch wirklich keinen Grund, weswegen man Gray nicht ins Mittelfeld holen sollte, wenn beide wieder fit sind. Weil, also im schlechtesten Fall spielt er wie Bissouma. Im besten Fall spielt er wie Bissouma Prime, weißt du?
Ja.
Also, ich sehe da wirklich keinen Grund, dass sie das nicht zumindest mal versuchen könnten. Also wenn er auf seiner angestammten Position, also ich kann mir wirklich beim besten Willen nur vorstellen, dass er sein Potenzial da halt völlig ausschöpfen kann.
Ja, man nimmt ihm halt das, was, also ja, die defensiven Qualitäten, die hat er jetzt in der Innenverteidigung bewiesen, seinen Spielaufbau hat er in der Innenverteidigung bewiesen, aber er ist halt zudem auch sehr gut im Gegenpressing und sehr gut und sehr pressingresistent. Das sind Dinge, die du in der Innenverteidigung halt wesentlich weniger zeigen kannst. Das sind andere Positionen und die, wie gesagt, er hat als defensiver Mittelfeldspieler auf dem Niveau noch nicht gespielt. Er würde ein paar Partien brauchen, um reinzukommen. Und realistisch gesehen wird er wahrscheinlich in dieser Saison trotzdem mehr als Außenverteidiger noch eingesetzt, weil wir halt da deutlich weniger haben und Mittelfeldspieler halt ziemlich viele. Aber wenn ich es mir aussuchen könnte, würde ich ihn wirklich in der Rückrunde, vor allem in der Liga, die Liga ist mir, solange wir nicht absteigen, wovon ich jetzt mal nicht ausgehe, ist mir die Liga-Position mittlerweile so egal, schmeiß ihn doch einfach rein zum Erfahrung sammeln.
Eben, also realistisch gesehen, Champions League packen wir wahrscheinlich eh nicht mehr. Wir haben fast, also alleine Liverpool hat fast doppelt so viele Punkte wie wir. Ich glaube, ein Punkt weniger, dann, also ein Punkt mehr, dann hätten die doppelt so viel wie wir.
Ja.
Und ich glaube, auf die Champions League-Plätze waren es auch schon irgendwie, jetzt habe ich heute nochmal die Tabelle geguckt, auch schon auf jeden Fall 15 plus oder so.
14 sind es genau. Newcastle hat 38 und die Spurs haben 24.
Ja, also da kann man die Champions League-Hoffnung kann man dann allmählich auch schon mal in die Tonne treten. Also dann lasst die Leute halt ihre, dann lasst vor allem Gray und wird der wirklich Berrival ausgesprochen?
Ja, ich habe es mir angewöhnt. Es fühlt sich ein bisschen falsch an, aber die schwedische Aussprache ist tatsächlich Berrival, ja.
Ach,
der Tottenham-Kommentator, also der Vereinsinterne, der sagt das tatsächlich auch. Alle anderen sagen Bergwall. Ja, du darfst auch Bergwall sagen, wenn du möchtest.
Okay, dann sehr lieb. Brauche ich, glaube ich, noch ein bisschen für. aber ich sehe auch wirklich keinen Grund, dass man nicht einfach ein bisschen experimentieren kann in der Liga, wenn die internationalen Wettbewerbe sowieso schon so weit in der Ferne sind, dass man realistisch gesehen nur noch mit einem gefühlten Undefeated-Rückrunden-Run jetzt dort landen kann, dann lass die ihre Erfahrung sammeln und dann in den Pokalen halt einfach lass die dann spielen, damit die ihre Erfahrung haben, damit die auch helfen können. auf den Positionen. Safe.
Lass noch mal ganz kurz über das Spiel an sich sprechen. Wie gesagt, die Spurs gehen 1-0 in Führung. Durchaus glücklich. Abgefälschter Schuss von Sonny. Das 1-1 fällt überraschenderweise nach einer Ecke.
Gedacht.
Aber ich habe darauf ja nur gewartet. Also das war ja, ich habe nicht mitgezählt und ich habe auch die Statistiken nicht mal angeguckt, aber es war ja irgendwie die 12. Ecke geführt von Arsenal. Mhm. Kinski hat das zu dem Zeitpunkt ganz gut gemacht. Ich fand, er hatte eine bessere Strafraumbeherrschung, als das Vicario an den Tag legt. Aber es war eigentlich nur eine Frage der Zeit. Arsenal ist die standardstärkste Mannschaft der Liga, vielleicht weltweit, I don't know. Und es war eine, wie gesagt, es hat sich angedeutet, dass es irgendwann passiert. Dass es dann ein Eigentor ist, ist natürlich bitter. Und was noch viel bitterer ist, dass es eigentlich gar keine Ecke ist.
Ja.
Das sollte man auch ehrlich gesagt sehen. Das war jetzt nicht so schwer zu erkennen. Der Schiedsrichter schaut relativ klar drauf. Ja. Und ja, sollte man eigentlich sehen. Aber ich weiß nicht, irgendwie, da kann ich mich nicht so wirklich drüber aufregen. Natürlich, wenn die das 1-1 nicht machen, vielleicht können wir die Führung länger halten. Vielleicht kriegen wir es dann auch irgendwie über die Zeit. Aber das sind so Was-wäre-wenn-Geschichten. Und für mich ist viel, ich versuche aus solchen Spielen mittlerweile mehr positive Dinge zu ziehen oder halt gewisse Schlüsse. Positive Dinge waren eben die zwei 18-Jährigen, Chad Spence wieder, der eine gute Partie gemacht hat, meiner Meinung nach, und Richarlison, der nach seiner Einwechslung wirklich gefährlich und sharp aussah.
Ja.
Und jetzt hoffentlich auch mal fit bleibt.
Wirklich, ich bete dafür.
Weil ich mag ihn total gerne und er würde uns so extrem helfen, wenn er jetzt endlich mal einsatzbereit wäre. Schon alleine gegen Everton am Wochenende. Und ja, solche Dinge versuche ich daraus zu ziehen. Am Ende des Tages juckt mich das Ergebnis dafür, dass es ein North London Derby war, erstaunlich wenig. Wir müssen jetzt mal wieder in der Liga punkten, sonst wird es ja wirklich gerät man wirklich irgendwann in Abstiegsnot. Aktuell ist man 8 Punkte davor. Das ist ein gutes Polster, aber. Ich will nicht über Polster zur Abstiegszone reden.
Nee, bitte nicht.
Aber prinzipiell wäre mir, glaube ich, wenn Tottenham gewonnen hätte, hätte ich mich mehr darüber gefreut, dass Arsenal jetzt noch unwahrscheinlicher Meister wird, als darüber, dass Tottenham 3 Punkte mehr hat.
100%.
Und daher kann ich irgendwie damit leben. Ich versuche mich halt jetzt, also es kommen jetzt 4 Spiele hintereinander, die Tottenham alle gewinnen muss. Mhm. Gegen Everton jetzt auswärts. Everton ist zum aktuellen Zeitpunkt 16. Mhm. Die sind auch nicht gut in Form. Ich weiß jetzt nicht, hast du das? Haben die schon unter Moyes gespielt?
Ich glaube nicht. Ich glaube, der wurde doch erst vor ein paar Tagen announced, oder?
True. Wahrscheinlich haben sie noch nicht unter ihm gespielt. Die haben ja schon Deich auch irgendwie 3 Stunden vorm Spielbeginn entlassen. Das habe ich auch noch nie gesehen. Ja. Also, ich weiß auch nicht. Wahrscheinlich war es schon vorher klar. Ist jetzt nicht so, als hätte er den gerade so einen Team-Talk gemacht. Stell dir das mal vor. So, Ange steht so in der Kabine zum Everton-Spiel. So, ja, wir haben jetzt eine schlechte Phase hinter uns. Aber heute. Und dann kommt einfach Daniel Levy rein. So, hey, Ange, weißt du, der Mason macht das heute so.
Passt nicht mehr, du kannst gehen.
Ja. So, ich nehme an, sowas bei Sean Dyche nicht, aber wäre sehr lustig. Und genau, da wird dann möglicherweise das erste Spiel unter David Moyes sein. Kann natürlich einen Trainereffekt haben, aber Everton ist wirklich nicht gut dieses Jahr. Und selbst ein ersatzgeschwächter Tottenham-Kader muss in Liverpool gewinnen. David Moyes war schon Trainer beim ersten Villa-Spiel, sehe ich gerade.
Ach krass, wie haben die da gespielt?
Die haben 1-0 verloren. Das war auch gestern Abend. Ja, aber auf jeden Fall, das müssen, muss Tottenham gewinnen und danach geht's gegen Hoffenheim in der Liga. Dazu auch gleich noch mal kurz. Dann gegen, daheim gegen Leicester, Pflichtsieg. Und dann daheim gegen Elfsborg. Und das sind eben die vier Spiele, mit denen kannst du dich halt wieder so einen kleinen Rausch spielen. So ein bisschen, wenn du die vier gewinnst, dann sieht plötzlich alles nicht mehr so doof aus. Dann bist du im Mittelfeld der Premier League irgendwo zu finden. Dann bist du safe im Achtelfinale der Euroleague. Und das ist das Wichtigste. Ja. Denn ein Worst-Case-Szenario ist, dass du jetzt auch noch in die Zwischenrunde der Euroleague musst. Weil dann sind wieder zwei Spiele mehr. Und die willst du halt auf jeden Fall vermeiden. Und das wäre halt schon ganz gut. Dementsprechend Richarlison würde da auch sehr helfen. Ich habe ein paar kleine Fragen für dich. Und zwar, wer ist diese Saison der beste Außenverteidiger der Spurs?
Also ich kann es dir ehrlich gesagt, ist Spence. Es ist für mich jetzt schon Spence.
Das habe ich gestern auch getweetet und einfach nur darauf bezogen. Ich meine, er hat viel weniger Spiele gemacht, aber keins davon war schlecht. Ja. Also es war wirklich, die waren alle okay bis sehr gut.
Ja.
Und ich finde es so albern, weil warum wurde der am Anfang der Saison nicht eingesetzt? Warum das wurde der die letzten drei Jahre irgendwie ignoriert?
Also wirklich, also Conte hat wirklich Blut an seinen Händen dafür.
Plötzlich sieht mein Take, den ich vor Gott auch schon fast drei Jahren hatte, vor zweieinhalb Jahren, plötzlich sieht er gar nicht mehr so doof aus. Weil ich habe vor zweieinhalb Jahren, als Chad Spence verpflichtet wurde, habe ich gesagt, der startet mindestens die Hälfte der Saisonspiele.
Ah, ich kann mich noch daran erinnern, ja.
Und dann hat er 13 Minuten gespielt, oder?
Ja, und dann war er wieder weg. Also Conte hat wirklich Blut an seinen Händen, aber auch schon bei, aber ja. Soll ich sagen, Porro ist natürlich auch, ich bin auch riesen Porro-Fan, nur bei dem merkst du leider sehr schnell, wenn er überspielt ist.
Ja.
Udogi kann ich jetzt auch nicht so viel sagen, der war letzte Saison wirklich richtig, richtig stark bis zur Verletzung. Anfang der Saison fand ich ihn auch wieder klasse, aber auch bei ihm hast du gemerkt, er ist einfach viel zu sehr belastet, er hat einfach keine Ruhe mehr. Vor allem hast du ja zu der Zeit, hast du ja Spence immer noch nicht gebracht. Rigelon war ja auch einfach nicht existent. Deswegen, ich gehe da schon tatsächlich mit Spence, einfach weil er halt einfach bis jetzt kein Scheißspiel hatte.
Ja, und ich meine, Postecoglou wird irgendwelche Gründe dafür gehabt haben, dass Spence am Anfang der Saison nicht gespielt hat. Aber so im Nachhinein ist es schwer nachvollziehbar.
Ja.
Denn du hättest halt Porro und Udogi, die so viel gespielt haben, die ja auch in jedem Euroleague-Spiel ran mussten, hättest du halt so viel mehr Ruhe geben können.
Ja.
Und hast du nicht. Und Udogi ist jetzt wieder verletzt.
Ja.
Jetzt muss halt Spence die ganze Zeit spielen, weil du ja auch immer noch keinen X-Verteidiger gekauft hast.
Ja, aber wir haben ja Archie Gray, der kann ja alles.
Das ist richtig.
Ist ja Tottenham im Kammerwinger.
Ja, das englische Taschenmesser, wie man so sagt. glaubst du, es kommt noch ein Linksverteidiger oder ein Innenverteidiger? Kommt irgendjemand für die Defensive?
Also, ich hoffe es schwer. Ansonsten sehe ich dieses Wintertransferfenster einfach voll gewastet. Weil du hast nur noch Dragojin, der halt, naja, der wie gesagt im Zweikampf stark ist, aber im Aufbauspiel halt wirklich eine Katastrophe ist. Du hast halt den 18-jährigen 6er-8er da stehen. Du hast den Rechtsverteidiger, der die fast komplette Hinrunde nicht gespielt hat auf links. Du hast sonst als Backup hast du noch Rigelon, der halt, naja, halt auch gerade mal vielleicht 2,5 Games gemacht hat über die komplette Saison. Du hast Ben Davis verletzt, du hast Udogi verletzt, du hast Romero verletzt, du hast Van de Ven verletzt. Also da muss was kommen. Ich hoffe es sehr.
Ja, die Frage ist halt wirklich, wer und wie viel investiert man, denn das Januar-Transferfenster ist halt einfach immer schwierig. Die Vereine wollen ihre Spieler nicht abgeben, vor allem eben die gut performen.
Logisch.
Das, bei Kinski war es halt was anderes, der kam von Slavia Prag. Das ist ein vergleichsweise einfacher Deal.
Ja.
Die nehmen dann die kannst du mit 1-2 Millionen mehr deutlich eher überzeugen, als wenn du dann halt zu einem, keine Ahnung, geh jetzt mal zu einem Wolves und frag den, wie viel wollen die für Ryan Aitnori? Die würden sich sagen, ja gut, so 35 vielleicht. Die sagen 80. So, warum ja. sollen die den abgeben? Die sind gerade im Abstiegskampf. Mhm. Und dementsprechend sind halt die ganzen Deals so schwierig. Und ja, ich habe leider auch keine guten Ideen. Das ist so, ich habe das in unserer Transferfolge auch erwähnt. Ich habe natürlich wieder Spieler vorgeschlagen, aber so wirklich zufrieden bin ich nicht, weil alle nicht erreichbar sind. Weil so jetzt, du wirst Chorel Hato von Ajax, wirst du nicht bekommen. Wird keine Option sein. Und so, ich habe dann halt David Hanko als mein Prime-Pick oder einen zumindest halbwegs realistischen bezeichnet. Der bietet dir halt gibt dir halt die Option, den sowohl in der Innenverteidigung als auch in der als Linksverteidiger in einem gewissen Rahmen einzusetzen. Aber der kostet halt trotzdem 50 Millionen. Jetzt nicht so, als würdest du den hinterhergeschmissen bekommen.
Ja.
Und wie viel ist die Vereinsführung jetzt wirklich bereit, im Winter auszugeben? Und vor allem, und das ist fast noch der wichtigere Punkt, kauft man jetzt Spieler, mit denen man nicht 100%ig zufrieden ist? Denn das bin ich ja mit David Hanko auch nicht. Mhm. Also der ist ein sehr guter Innenverteidiger, aber ist jetzt auch nicht der agilste und hat ist es ja auch nicht das perfekte Profil dafür, was die Tottenham Außenverteidiger spielen müssen. Kauft man solche Spieler jetzt? Und obwohl man eigentlich der Meinung ist, man braucht andere Profile, die dann vielleicht nicht erreichbar sind. Oder versucht man jetzt irgendwie mit Laien sich irgendwie durch die Saison zu retten? Das ist so ein bisschen so eine wichtige Frage, die sich alle, glaube ich, jetzt stellen müssen bei den Spurs. Denn zum einen will man natürlich jetzt nicht wieder das Gleiche haben wie letztes Jahr mit Dragusin, wo man im Winter einfach ganz eindeutig die falsche Entscheidung getroffen hat.
Ja.
Auf der anderen Seite bist du halt im Halbfinale des League Cups, hast noch ein Spiel gegen Liverpool, da willst du eigentlich bis dahin, das ist im Februar, also entweder sind da Verstärkungen da oder halt nicht, ist nicht so, als würden die danach noch kommen. Aber dafür willst du halt so gut aufgestellt sein wie möglich und du bist einfach klarer Top-Favorit für die Euroleague. Und das ist deine einzige Option, wie du in die Champions League kommst dieses Jahr. Du wirst es über die Liga nicht mehr schaffen, das ist ausgeschlossen. Euroleague vielleicht noch, aber selbst das ist nicht super realistisch. Aber du hast halt über die Euroleague, wenn du die gewinnst, und das muss das Ziel sein, auch wenn du K.O.-Wettbewerbe natürlich nicht planen kannst, aber das sollte das Ziel sein, hast du halt die Option, in die Champions League zu kommen. Und wenn man aus dieser Saison, wir sind aktuell 13., wir können noch 14. werden, wenn Man United gespielt wird, wenn wir aus der Saison mit einer Champions-League-Qualifikation rausgehen, dann wäre das halt, und dann dementsprechend halt auch einen Titel, dann wäre das halt unfassbar gut. Und eigentlich willst du Ange eben die perfekte Basis dafür bieten, eben einen Titel zu gewinnen. Und mit anderen Titeln, also im League Cup oder im FA Cup, kommst du halt zumindest schon mal in die Euroleague, was auch schon nicht so schlecht ist. Aber du willst halt eben nicht irgendwelche Spieler holen, die du eigentlich langfristig nicht haben willst. Das ist wirklich eine beschissene Lage. Und dann frage ich mich aber im Umkehrschluss, wäre es nicht im Sommer ein bisschen einfacher gewesen, den Linksverteidiger noch zu verpflichten?
Ja, 100%. Also wie du schon gesagt hast, im Winter sind die Vereine halt nicht bereit, die gut performenden Spieler abzugeben. Das ist halt schwierig und wie wir unseren geschätzten Herrn Levy kennen, wird den Geldhahn wahrscheinlich auch nicht allzu aufdrehen. Ich hatte mal irgendwo auf Twitter oder auf Instagram oder so einen Rumor gesehen, wie viel Geld Ange zur Verfügung gestellt wurde. Und das waren jetzt auch keine Unsummen, logischerweise. Und man hat halt für einen Großteil des Geldes, das ich gesehen habe, ich weiß halt nicht, ob es richtig ist oder überhaupt annähernd in dem Rahmen ist, hat man natürlich schon Kinski verpflichtet, was ich auf jeden Fall einen sehr guten Step finde. Ich denke mal, der Deal war aber wahrscheinlich schon vorher in der Mache, bevor Brandon Austin da eine gute Performance abgeliefert hat. Aber ist auf jeden Fall schon mal sehr, sehr gut. Jetzt hast du hast jetzt wirklich einen ordentlichen Konkurrenzkampf, wenn Vicario wieder da ist. Fraser Forster wird hoffentlich das Tottenham-Tor nicht mehr betreten. Und dann hast du einen dritten ordentlichen Keeper mit Austin. Also das finde ich ja schon mal sehr gut. Aber da muss halt, es muss ein Verteidiger her. Andernfalls sehe ich wirklich nicht mit den verletzungsgeplagten Romero und Van de Ven. Also da ist ja, die sind ja nur einen Step davon entfernt, halt wieder verletzt zu sein. Und dann stehst du ja wieder vor einer ähnlichen oder schlimmsten Fall vor der gleichen Situation wie jetzt.
Eben, weil die waren letztes Saison auch verletzt, vor allem eben, also vor allem Van de Ven war letztes Jahr ja auch lange raus.
Ja.
Aber als er wiedergekommen ist, musste der halt zumindest nur eine Partie pro Woche spielen. Er hatten ja keinen internationalen Fußball.
Ja, genau.
Aber jetzt ist es so, klar, du musst irgendwo rotieren, aber der wird tendenziell eher mehr Spiele die Woche machen als weniger. Und dann ist er plötzlich wieder ist die Chance nochmal größer, dass er wieder verletzt ist. Und das habe ich im Sommer ja so angekreidet. Ich habe mich ja wirklich absurd für eine Verpflichtung von Calafiori ausgesprochen. Und der ist jetzt bei Arsenal, aber man stelle sich vor, der wäre bei den Spurs. Dann wären ja plötzlich alle Probleme der Defensive, die würden sich, okay, nicht alle, weil Dragoschin ist immer noch da, aber die meisten würden sich halt in Luft auflösen. Und keine Ahnung, es ist so, ich weiß nicht, es ist so frustrierend. Es ist so, du bist an dem Punkt, oder ich bin an dem Punkt, an dem ich halt keine Hoffnung habe, dass das Transferfenster uns jetzt so ultra nach vorne bringt. Denn ich sage ja immer, also die zwei Spieler, die unsere Lage, unseren Verein wirklich retten würden, wären Chorel Hato und Tyler Dibling. Wenn du die beiden jetzt im Winter bekommen würdest, was du nicht wirst, aber nehmen wir das mal kurz an,
ja.
Dann hättest du alle Probleme gelöst. dann könntest du hättest einen technisch starken Rechtsaußen, der gut im 1 gegen 1 ist, der gut in engen Räumen ist. Du kannst Kulusevski entlasten, weil Tyler Dibling auch im offensiven Mittelfeld spielen kann. Du hast mit Chorel Hato einen Linksverteidiger, der aber auch innen verteidigen kann. Und alles wäre supi. Damit wirklich, du hättest alles richtig gemacht. Aber Tyler Dibling wird Southampton im Winter nicht abgeben.
Nee.
Mal ganz davon abgesehen, also darauf wurde ich auf Twitter von jetzt habe ich den Namen vergessen. Lukas irgendwas. Heigl? Scheiße, ich finde das raus.
Okay.
Wenn der jetzt zuhört, ist das natürlich. Ja, Heigl, richtig.
Ja.
Schöne Grüße an der Stelle, falls du das hörst. Wurde ich an der Stelle mal darauf hingewiesen, dass Tyler Dibling ja vor ein paar Jahren zu Chelsea gewechselt ist und dann aufgrund von Heimweh innerhalb von 3 Monaten wieder zurück nach Southampton geflüchtet ist. Das heißt, vielleicht hat er keinen Bock auf London. Das kann schon sein. Aber das kann ich ja nicht einschätzen. Dementsprechend konzentriere ich mich nur auf Spielerprofile.
Ja.
Und ich sage, Dibling wäre der perfekte Spieler für rechts außen und Hato wäre der perfekte Spieler für links hinten. Aber Ajax wird 60 Millionen plus verlangen und Chorel Hato hat vor allem auch ganz andere Optionen, als zu Tottenham zu gehen. Arsenal ist interessiert. Aber den kannst du halt, der kann sich halt den Verein wirklich aussuchen. Und dann bist du halt an dem Punkt, okay, die beiden bekommst du nicht, was machst du dann?
Ja.
Jetzt war lange eben die Option, okay, Kolomoani-Laie. Hat man sich, genau, hat man sich drauf eingeschossen oder war das Prime Target, geht jetzt zu Juve. Wäre für mich der perfekte Spieler für diesen Winter gewesen, weil er dir halt einfach ein Lückenfüller für die komplette Offensive. Der kann links spielen, der kann rechts spielen, der kann Stürmer spielen. Selbst wenn Richarlison sich nochmal verletzt, du hast für den Offensive einen Spieler gehabt. Wechsel zu Juve, kriegst du auch nicht. Was machst du dann? Dann ist die Frage, okay, plant man denn langfristig mit Richarlison? Denn rein vom Spielertyp würde ich sagen, ja, auf jeden Fall, mach doch. So, warum sollte man Richarlison abgeben? Ist ein guter Fußballer, ist ein guter Stürmer. Aber du kannst dich halt nicht drauf verlassen, dass er fit bleibt. Ich guck mal wieder straight up nach, wie viele Spiele, und wir tippen mal beide, wie viele Spiele hat Richarlison verletzungsbedingt verpasst in den letzten beiden Saisons?
Boah, oh Gottes Willen. Also hättest du jetzt gefragt, wie viele Spiele er gemacht hat, da hätte ich, glaube ich, schon einen ganz guten Guess gehabt, aber wie viele er verpasst hat.
Ich kann dir einen Tipp geben, der hat letztens so 20 Ligaspiele gemacht. Das weiß ich aus dem Kopf heraus.
Okay, dann sage ich, wobei, der hat ja diese Saison fast alles verpasst.
Weniger Einsatzminuten als Kinski. Ach, genau. Das ist wirklich...
Ist das hart.
Das geht einfach gar nicht. Also ich kann mal nachgucken. Kinski ist jetzt bei 300 Minuten. Und selbst wenn er das Spiel nicht gemacht hätte, also selbst wenn er, wenn Vicario wieder da gewesen wäre und das Northland Derby, dann wäre er bei 210 Minuten quasi gewesen. More or less. Und Richarlison ist bei 185. Auf die komplette Saison bezogen.
Ach du Scheiße. Das finde ich auch so schade. Ich liebe Richarlison. Das ist wirklich der perfekte Spieler, den brauchst du. Weißt du, weil Solanke ist so ein, also zumindest jetzt, was ich ihm, also zumindest von der Zeit, die ich ihm jetzt im Spurs-Shirt gesehen habe, weißt du, er ist ein ruhiger, er ist ein Pressing-Spieler und so. Aber Richarlison ist halt dieser, den schmeißt du rein, wenn du Feuer brauchst.
Ja.
Und deswegen, ich liebe ihn, ich liebe diese Shithousery, ich liebe einfach alles an diesem Mann und das macht mich wirklich, das bricht mir mein Herz, dass der leider so unfassbar injury-prone ist.
Er hat übrigens 28 Spiele gemacht letztes Jahr, weiß nicht, wie ich da drauf gekommen bin, aber ich tippe mal, er hat 42 Spiele verpasst.
Boah, 42 ist ein guter Guess, ich glaube, ich gehe mit 39.
Gucke nach.
Ach, wobei, der
kommt. Jetzt müssen wir natürlich rechnen, er ist bei 17 Spielen bei der letzten Verletzung. 9 davor, also sind wir bei 26, 29, 31, 33, 36 Spiele verletzungsbedingt verpasst. Ach. In 1,5 Jahren. So, wie willst du dich auf diesen Mann verlassen? Es geht halt einfach nicht.
Kannst du wirklich leider nicht.
Und wenn du eben zu dem Schluss kommst, okay, wir müssen Richarlison eben im Sommer abgeben, dann ist halt die Frage, okay, wen willst du denn als Ersatz holen? Also das werden sie ja jetzt schon wissen. Also jetzt vielleicht nicht genau das Prime Target, aber sie werden ja wissen, was für einen Spieler sie dafür haben wollen. Und ich sag das, weil kann sein, dass die Antwort Liam Delap ist. Du den bekommst ja jetzt auch mal dahingestellt. Aber wer... Ja, auf jeden Fall. Das Spurs-Shirt würde super zum Spielziel passen.
Ja.
Aber kann ja auch sein, dass die Antwort, sagen wir jetzt mal, Jonathan David ist. Der hat ja eh nur noch ein halbes Jahr Vertrag, ist spielerisch was anderes und kann mit Abstrichen halt auch auf dem Flügel agieren. Mhm. Und das ist der Punkt, auf den ich hinaus will. Wenn du Kolomoani nicht bekommst und Jonathan David sowieso im Sommer dein Target gewesen wäre, dann hol ihn bitte jetzt.
Ja.
Weil dann zahlst du zwar 10, 15 Millionen. Ich weiß schon, das ist viel Geld. Das sagt man immer so einfach. Mhm. Aber wenn du die Saison retten willst und du brauchst jemanden für die Offensive und Jonathan David dein Spieler für den Sommer gewesen wäre,
ja,
dann hol ihn bitte jetzt schon. Und dann hast du jemanden, der dir den Kader ein bisschen auffüllt.
Und der im besten Fall auch noch die Saison ein bisschen retten kann.
Ja, genau. Weil dann hast du plötzlich, egal was mit Richarlison passiert, du hast eine Option, Solanke rauszunehmen.
Ja.
Bestenfalls, wenn Richarlison sogar fit ist, kannst du in dir spielen Richarlison und David spielen lassen, Richarlison auf links für Sonny. Und du kannst ihn halt auch mal rechts außen aufstellen. Ich glaube jetzt nicht, dass das seine primäre Position ist, aber zumindest ein paar Minuten von Kulusevski und Johnson runternehmen.
Ja.
Aber das sind halt auch schon wieder Gedankenspiele, die halt nicht so einfach sind. Und alternativ kannst du natürlich einen klaren einen Flügelspieler holen, dann hast du aber keine Sicherheit, falls sich Richarlison wieder verletzt. Ja. Aber die Frage ist, wer denn? Johan Bakayoko, der auch immer wieder mal genannt wird, auch von mir.
Ja.
Der ist ja jetzt nicht erst seit ein paar Jahren. Das ist ja jetzt der ist jetzt nicht jemand, der seit ein paar Monaten erst auf der Bildfläche ist. den haben die sich hundertprozentig schon mal angeguckt bei den Spurs. Und irgendwas wird dagegen gesprochen haben. Zu dem Schluss bin zumindest ich so ein bisschen für mich gekommen.
Ja.
Man hat sich für Odobert entschieden im Sommer, statt für ihn. Und dann ist die Frage, ist er jetzt im Winter wirklich die perfekte Wahl, um wieder mit dem Gedanken zurück zu Dragosin zu kommen? Will man jetzt wirklich jemanden holen, viel Geld für jemanden ausgeben, den man langfristig vielleicht gar nicht haben will? Und deswegen bin ich da halt total überfragt und so ein bisschen frustriert, weil ich die Sachen, die wir uns alle wünschen oder was ich mir wünsche, die sind halt nicht machbar in diesem Winter. Ich hoffe, dass man mit irgendwas um die Ecke kommt, weil mit Antonin Kinski habe ich auch nicht gerechnet und der war eindeutig die richtige Wahl.
Ja.
Vielleicht hat man irgendjemanden irgendwie in der Pipeline oder jemanden auf dem Radar, der in einer kleineren Liga spielt, den ich vielleicht noch selbst noch nicht habe spielen sehen. Der vielleicht auch ein ähnliches Profil hat wie Kolumani oder so. Was weiß ich. Aber es wird halt einfach super schwierig, aber zusammengefasst, du musst halt im Winter jetzt noch zwei Spieler holen. Du brauchst diese beiden Spieler, um den Kader zu fixen. Denn sonst hast du niemanden, der Udoki und Van de Ven auffangen kann. Und du hast niemanden, der Solanki, Kulusevski und Brandon Johnson auffangen kann. Und das ist halt, das wäre eine Katastrophe.
Also ich hoffe halt immer noch darauf, weil man hat ja jetzt auch in ein paar Deals gesehen, dass Tottenham es auch präferiert, unter dem Radar zu arbeiten, wie zum Beispiel bei Odobert oder Kinski, das kam ja auch quasi aus dem Nichts. Ich hoffe einfach, dass da gerade hinter den Kulissen sehr geackert wird und dass das einfach wieder ein Deal ist, der einfach unterm Radar fliegt und der dann quasi aus dem Nichts von Fabrizio announced wird. Ich hoffe einfach auf sowas und dass da halt einfach schon gearbeitet wird, weil
gearbeitet wird natürlich safe schon, aber viele, also halt haben ja gesagt, dass Kolumani wirklich das Prime Target war und dementsprechend ist es natürlich schade, dass er nicht gekommen ist oder nicht kommen wird. Ich weiß nicht, ob der jetzt schon sicher bei Juve ist, aber
Ich glaube, die Medical Tests wurden gebucht für morgen. Okay. Romano gepostet, glaube ich.
Also sehr sicher kein irgendwie Dazwischengrätschen mehr von den Spurs. Ist natürlich auch ein kleiner Cheatcode, weil Ange spricht sicherlich kein Französisch, Thiago Motta schon.
ist ein guter Einwand.
So, du kannst, wir sagen ja immer, wir reden ja von dem schönen Anruf von Postecoglou. So, kann schon sein, dass Ange angerufen hat, aber Kolumani hat da nichts verstanden.
Der berühmte Ange-Pull, auf den hoffe ich. Auf den hoffe ich, ganz doll.
Hoffentlich hat er in Southampton mal angerufen, das wäre voll geil. zumindest für den Sommer.
Ja.
Ja, also das ist so ein bisschen frustrierend. Wir sind beide der Meinung, es muss eben für diese beiden Positionen muss noch was passieren. Und aber wir wissen auch nicht, wen oder wie man da am besten holt, wie man das am besten löst. Und ja, kurz zu Sinsheim. Du hast mir schon gesagt, du bist leider nicht dabei beim Hoffenheim-Spiel. Hast leider keine Zeit. Aber kurzes Update, das werde ich in der nächsten Folge nach dem Everton-Spiel nochmal sagen. Und falls keine Folge zum Everton-Spiel kommen sollte, dann mache ich einen Mini-Aufruf, also ein Mini-Info einfach als Podcast. Wir treffen uns höchstwahrscheinlich in Sinsheim. Also ein paar Leute sind auch in Heidelberg, da werde ich aber nicht hinkommen. Weil es mir zu viel Aufwand. Ich sage auf jeden Fall noch Bescheid auf Twitter, auf Instagram und dann wahrscheinlich eben auch im Podcast, werde ich noch klar sagen, okay, wo man sich trifft. Geht einfach grundsätzlich mal davon aus, vor dem Stadion sowieso. Und genauere Infos gebe ich euch noch, ob man sich vielleicht in einem Pub trifft oder so. Wie viele es davon in Sinsheim gibt und was für welche, das weiß ich noch nicht, aber ich halte euch auf dem Laufenden. So, und zum Abschluss habe ich noch ein Mini-Quiz für dich, das habe ich dir schon angekündigt. Das geht in die gleiche Richtung wie das, was ich dir vorher gesagt habe, mit dass Kinski mehr Einsatzzeit hat als Richarlison. Und du darfst, und ich stelle jetzt mal ein paar kleine Fragen.
Okay. Ich bereite mich kurz mental vor. Okay, komm, schieß los.
ranke die drei Spieler nach Einsatzzeiten in dieser Saison. Das ist wirklich auf, nicht auf Premier League, sondern auf alle Wettbewerbe bezogen. Bissouma, Maddison und Archie Gray.
Okay. Also ich würde, glaube ich, in erster Linie mit Bissouma leider gehen.
Bissouma auf 1?
Würde ich, glaube ich, machen, weil Maddison die letzten Spiele halt alle auf der Bank saß. Dann würde ich mit Maddison gehen und dann mit Gray.
Ja, war falsch. Auf 1 ist Archie Gray.
Ach du, oh Gottes Willen.
Mit 1707 Minuten. Auf 2 ist Maddison mit 1688. Und auf 3 ist Bissouma mit 1648. Als ich das gesehen habe, dachte ich mir so, okay, krass. Denn er ist, ich zähle kurz nach, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Archie Gray ist mittlerweile der Spieler mit den 9, also auf Platz der meisten Minuten, auf Platz 9 in dieser Saison. Ach, und wie viel? 27 waren es im Mittelfeld.
Das ist wirklich hart.
Ich meine, es ist gut für seine Entwicklung, aber es war sicherlich nicht geplant und das zeigt leider viel auf. Wer hat mehr Spielzeit diese Saison? Mickey van de Ven oder Ben Davis?
Boah, ich glaube Davis. Van de Ven war sehr schnell raus und Davis ist danach ja die nächsten, ich weiß nicht wann der sich verletzt, ich glaube irgendwie 3, 4, 5 Spiele später oder so. Ich glaube Davis.
Es ist Van de Ven, knapp.
Echt?
Ja, das dachte ich nämlich auch, da hätte ich nämlich auch gesagt, weil Van de Ven haben wir ja seit gefühlt 4 Jahren nicht mehr gesehen.
Ja, ja.
Also der hat, Van de Ven hat 894 Minuten und Davis 849. Man muss halt bei Davis bedenken, der ist auch schon richtig lang raus.
Ja, ja, deswegen, aber das kommt mir weniger lang vor als das von Van de Ven.
Ja. Dann das mit Kinski und Richarlison habe ich schon. Und dann noch ein witziger. Wer hat mehr gespielt? Vicario oder Forster?
Boah, also ich kann mich ja jetzt nicht blamieren und alle drei Fragen einfach falsch haben. Aber mit dem Gefühl würde ich auch tatsächlich schon wieder für Forster gehen.
Ist auch falsch. War gerade so. Noch Vicario.
Ja,
aber ich tatsächlich habe ich das anders gesehen. Also ich dachte mir so, okay, wie viele Spiele hat Forster denn gemacht? 6 vielleicht, so grob. Aber da hat im Dezember so viel gespielt.
Ja, deswegen. Aber das kommt mir vielleicht aber auch einfach nur so vor, weil es wirklich eine Qual war, diesem Mann zuzugucken.
Ja.
Das hat das Spiel vielleicht länger gemacht.
1350 Minuten für Vicario und 1170 für Forster. Einen hast du noch. Einen zum Rausschmeißen, zum Ehre retten.
Ich hoffe.
Wer hat mehr gespielt? Bentancur oder Romero?
Boah, warte. Okay, Moment, jetzt muss ich kurz überlegen. Also Romero war ja die ersten Spiele zumindest da und dann verletzt. Bentancur war ja 7 Spiele gesperrt, kommt dann zurück, ist wieder gesperrt fürs nächste Spiel und ist jetzt ja auch schon wieder, ich glaube, seit dem Liverpool-Spiel, ich gehe jetzt seit 2,5 oder 1,5 Spielen verletzt. Da würde ich tatsächlich mit Romero, glaube ich, gehen.
Das ist Bentancur.
Ach komm.
Mann. Bentancur hat 1180 Minuten und Romero 1118. Mittlerweile ist übrigens Radu Dragosin unser Spieler mit den 5. meisten Minuten. Also das ist also der Vergleich zu, warte mal, wie viele Minuten? Rechnen wir mal kurz zusammen. Das kannst du sagen, bis Van de Ven und Romero zurück sind, das wird jetzt sicherlich noch 1, 2 Spiele dauern, wird Dragosin so viele Minuten gemacht haben, wie die beiden zusammen. Kein gutes Zeichen. Kein gutes Zeichen.
Überhaupt kein gutes Zeichen.
Ja, aber du siehst, wenn du auf Transfermarkt bist, auch einfach nur diese ganzen roten Verletzungsflaggen. So Udogi, Vicario, Bentancur, Forster, Romero, Werner, der jetzt auch raus ist, auch ein Hamstring-Injury. Also tut uns jetzt nicht so wahnsinnig, obwohl das ein bisschen tut es wahrscheinlich schon weh, weil nicht, dass ich ihn jetzt für sonderlich gut halte, aber egal, also selbst wenn wir einen neuen Spieler verpflichten, das wissen vielleicht nicht alle, also für die Offensive, wir können ihn nicht für die Euroleague-Spieler nominieren. Also für die, zumindest für die ersten, also die letzten beiden im Januar. Die Gruppenphasenspiele, da wird genau der Kader auflaufen müssen, der eben im Sommer nominiert wurde oder registriert wurde. Und da kann man nichts machen. Wir werden auch Kinski nicht sehen. Also nur mal so nebenbei, weil du es schon gesagt hast. Wenn Vicario nicht fit ist gegen Hoffenheim, dann spielt da Forster. Oder Austin.
Aber ist Forster nicht auch verletzt oder ist er schon wieder zurück?
Der war krank. Ich weiß nicht, vielleicht
Der war krank?
Ja, ja, das war die Grippewelle. Und der ist aber immer noch nicht fit. Vielleicht hat er die gleiche Erkrankung bekommen, die Mikey Moore hatte, die Mikey Moore 3 Monate ausgeschaltet hat. Ja, auf jeden Fall wird sehr, sehr, sehr spannend sein, was bei den Spurs noch passiert. Jetzt in den nächsten Wochen, wie gesagt, die Partie gegen Everton wird wichtig sein, um das Ruder so ein bisschen, das Momentum so ein bisschen rumzureißen. Ich hoffe, Richarlison ist fit genug, um zu starten. Dann würde ich nämlich wirklich gerne mal Son oder Solanke rausnehmen. Wahrscheinlich Son. Und dann Solanke gegen Hoffenheim schon oder so. Aber ja, anderes Thema. Dein Tipp für die nächsten beiden Spiele noch schnell.
Erst Everton. Also erst Everton. Also da, es ist ein Must-Win-Game. Also da sind wir uns beide sicher. Das ist klar. Ich sag, entweder wird das wieder so ein ganz knappes Ding, so ein 1 oder so ein 2-1 oder so. Oder es wird mal ein was Höheres. Ich würde aber jetzt mit dem Bauchgefühl, glaube ich, für so ein 3-0 oder ein 3-1 gehen. Ich glaube, ein 3-1.
Das würde ich so gerne nehmen, aber ich glaube, die Leute sind zu platt, um Tore zu schießen. Ich glaube, es geht 2-1 für die Spurs aus. Und das Hoffenheim-Spiel?
Also international ist irgendwie nochmal was anderes. Da performen wir irgendwie immer anders als in der Liga.
Ich glaube, wir haben noch kein gutes Euroleague-Spiel gemacht.
Nee, ich glaube nämlich auch nicht. Selbst gegen Leute wie, wie hieß denn der Verein? Karabak,
glaube ich.
Ja, sage ich ja. Also ja, selbst gegen Mannschaften mit dem Kaliber waren die Spiele meistens echt nicht gut. Deswegen, ich sag, das wird auch, also es wird enden, ja, ich sag, das wird so ein Liverpool 1-0 Ding.
Ey, würde ich sofort nehmen. Also wenn wir auswärts, ich meine, Hoffenheim ist auch furchtbar dieses Jahr. Hast du das Kramaric-Interview gesehen?
Ich hab nur heute auf Twitter irgendwie so einen kleinen Ausschnitt davon gelesen. Was hat er denn genau gesagt?
Der hat quasi das José Mourinho-Meme gemacht, hat gesagt, wenn ich sagen würde, was ich denke, würde ich die heftigste Strafe der Bundesliga-Geschichte bekommen. Die Vereinsführung ist komplett quasi, also wirklich so auf dem Verein rumgehackt. Das heißt, ey, vielleicht suspendieren die den ja sogar. Das wäre ganz geil.
Das wäre ja top. Also würde ich ja wirklich mit Kusshand nehmen.
Also ich finde, die sollten bei Hoffmann mal richtig durchgreifen. Sowas geht einfach nicht.
Ja, nee, geht wirklich gar nicht. Also den würde ich jetzt auch am besten einfach für die komplette Europa League sperren.
Ja.
Also, den würde ich gar nicht mehr einsetzen, glaube ich, diese Saison.
Also ich meine, die können in einem letzten Gruppenspiel, kann er gerne wieder spielen, da habe ich kein Problem mit. Aber nee, es geht schon mal so eine Woche. So eine Woche finde ich einfach
fair. Ja, finde ich toll.
Ja. Auf jeden Fall Hoffenheim. ...3-1 Auswärtssieg. Okay. Vielleicht, ich war jetzt bisher nur bei Siegen von den Spurs im Stadion. Allerdings auch immer in London. Mal gucken, wie es in Sinsheim so läuft.
Ja, aber das ist doch jetzt schon mal ein gutes Zeichen.
Ja. Allerdings war das auch gegen... okay, das eine war gegen Man United und das andere war gegen Burnley. Das war der Saisonöffner letztes Jahr. Also ich war beim letzten und beim ersten und beim letzten Heimspiel letztes Jahr. Und das Heimspiel gegen Man United, das war so geil. Aber anderes Thema. Gut, dann würde ich sagen, wir machen die Folge hier zu.
Ich habe aber noch kurz ein. Ich habe noch was ein. Das habe ich vorhin noch gelesen. Das hatte 433, glaube ich, gepostet. Ich weiß nicht, ob du das auf dem Schirm hast. Aber das hat mich ein bisschen überrascht. Ich habe gelesen, dass Deku die drittmeisten erfolgreichen Dribblings in den kompletten Top 5 liegen hat.
Was, wer?
Deku, Kulusevski.
Ah.
Die drittmeisten erfolgreichen Dribblings in den kompletten Top 5 liegen. Auf Platz 1 und 2 waren Jamal und Nico Williams.
Ja, bei ihm sind es halt mehr so die Dribblings durch die Mitte. Also es ist jetzt nicht so, als würde er auf den Außen wirklich viel machen. Wundert mich nicht. Also der hatte ja auch so absurde Zahlen, also Progressive Passes etc. Und ich liebe ihn. Er bräuchte aber ganz dringend mal eine Pause. Also eigentlich, deswegen habe ich schon gesagt, so, weißt du, was die Tottenham-Saison auch einfach gerettet hätte? Wenn sie in der Bundesliga spielen würden. Einfach eine Winterpause.
Ohne Witz. Das hört ja in der Premier League leider nicht auf. Die spielen ja wirklich komplettes Jahr einfach durch.
Ja, und das macht es halt alles so viel schwieriger. Aber ja, wir hoffen, das wird jetzt in den nächsten Wochen ein bisschen besser. Es war mir eine Ehre, dass du dabei warst.
Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht.
Gerne wieder. Ich hoffe, ihr habt die Folge genossen, trotz der Niederlage gegen Arsenal. Ich hoffe, ihr habt in den nächsten Wochen vielleicht auch wieder ein bisschen mehr Spaß an den Tottenham-Spielen. Das wäre ganz geil. Bis dahin eine schöne Zeit und komm in die Spurs.